Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, klasse. Die Kinder haben ihr eigenes Programm. Jetzt seid ihr dran. Die hören noch mal etwas. Jetzt dürft ihr auch etwas hören. Ich freue mich, dass ihr da seid in der Matthäuskirche, dass ihr am Bildschirm mit dabei seid, dass wir hören dürfen auf die letzte Predigt in unserer Reihe Gott und die Welt. Wie kann man 7 Predigten über einen Vers machen? Da muss man doch ganz schön, das ist doch ganz schön schräge, ne? 7 Sonntage, 7 Predigten über einen Vers. Und davor auch schon 7 Predigten über einen Vers. Also es geht nämlich um Römer 12, 1 und 2. Und ich möchte uns diesen Abschnitt noch einmal so vorlesen. Heute enden wir, wie gesagt, mit dieser Reihe Gott und die Welt. Und was das so auf sich hat, werde ich euch gleich sagen. Also Paulus schreibt da Römer 12, 1 und 2 nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, schenk du uns deinen guten Geist, dass wir das, was du uns sagen willst, recht verstehen. Ja, du hast für jeden von uns etwas dabei. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass du einem jeden ins Herz sprechen möchtest, ins Leben hineinsprechen möchtest. Und wenn wir deine Kinder sind, wenn wir Jesus-Nachfolger sind, dann erlauben wir dir, in unser Leben hineinzusprechen. Und so gib du uns das, was wir jetzt brauchen. Rede du. Nimm du meine Worte und mach du etwas daraus, was du willst, was dir gefällt und was uns dient, was uns hilft. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ja, okay. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Das ist so quasi, wenn man so will, über das ganze halbe Jahr, was wir jetzt hatten, von Anfang Januar bis jetzt, so diese große Überschrift, lernt in einer neuen Weise zu denken. Und heute der zweite Vers, der letzte Vers aus diesem Abschnitt. Und wenn man da so ein bisschen genauer reinschaut und so Bibelkundige, so mit dem Griechischen ein bisschen und so, mancher kennt das Wort Metanoia, Umkehr, Buße. Jesus hat gesagt, kehrt um, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Der Täufer Johannes hat auch gesagt, kehrt um, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Metanoia, Meta und Neuer. Und das sind diese beiden Worte, die auch in unserem Vers hier drin sind. Also lernt in einer neuen Weise zu denken. Meta heißt nach und jenseits. Und nous oder noein denken, also jenseits denken, nachdenken, das meint eine Umkehr des Denkens. Umkehr. Änderung der Haltung. Änderung der Einstellung. Änderung der Ausrichtung. Eine neue Interpretation dieser Welt. Eine neue Sicht auf diese Welt. Sich selbst und diese Welt neu sehen lernen. Darum geht es Paulus. Er hält das für notwendig. Er sagt, das ist dran. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Wenn unser Leben so eine Art Gottesdienst ist, also nicht nur Gottesdienst am Sonntag, sondern auch Gottesdienst in der Woche. Ich sage das auch gerne so, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, auch im seelsorgerlichen Gespräch. Dein Gottesdienst ist nicht der am Sonntag um 10 oder um 12 oder wann auch immer du Gottesdienst feierst. Dein alles entscheidender Gottesdienst, der darüber Aussage gibt, wie du mit Jesus unterwegs bist, ob du mit Jesus unterwegs bist und was in deinem Leben sich in dieser Jesus-Beziehung tut, das zeigt sich im Alltag, das zeigt sich zu Hause, das zeigt sich am Arbeitsplatz, das zeigt sich in der Schule, in der Uni, das zeigt sich im Blick auf Nachbarn, oh, oder auf die Verwandtschaft oder so. Das ist dein Gottesdienst. Wenn unser Leben eine Art Gottesdienst ist, dann geht es also nicht ohne einen Sinneswandel, ohne eine Veränderung, sagt Paulus. Also darum, anders zu denken, anders zu leben und auch anders zu handeln als sonst üblich in einer Welt, die eben nicht nach dem Willen Gottes lebt, oftmals. Die nicht nach dem Willen Gottes fragt, oftmals. Und in so einer Welt leben wir. Und das wird immer mehr so. Es wird immer mehr so sein, dass Menschen nicht nach dem Willen Gottes fragen. Ist einfach so. Auch die Politiker, die dann eben Entscheidungen, Verantwortung übernehmen. Früher war es ja gang und gäbe, sich auf, ich sag mal, auf den Glauben, auf Gott zu beziehen, wenn sie eingeführt werden in ihr Amt. Das ist heute kaum noch der Fall. Das macht kaum jemand, auch als Politiker kaum oder Politikerin. Sie machen das nicht, weil sie nicht mehr sich in dieser Weise nach dem Willen Gottes orientieren. Das spielt nicht mehr die Rolle. Aber wie ist das für dich, wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst? Und Paulus nennt einen Zielpunkt. Er sagt, diese Umkehr, die sich an dem Willen Gottes orientiert, soll etwas hervorbringen in unserem Leben, was gut ist, worüber sich Gott freut und was vollkommen ist. Philipp König hatte am vergangenen Sonntag darüber gepredigt, über das Gute und die Freude Gottes daran. Und ich sage, na, danke schön. Und ich darf heute über die Vollkommenheit predigen. Toll. Können wir tauschen? Über die Vollkommenheit. Also ehrlich, ich habe gedacht, dass, Mann, was soll ich denn da jetzt sagen? So, weil ich so wenig vollkommen bin. Weil ich eben so gar nicht vollkommen bin. Ich weiß das. Und Menschen, die mich kennen, wissen das auch, die mit mir zu tun haben. Wie soll das gehen? Vollkommenheit kann ich nicht machen. Ehrlich, ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. Es geht nicht. Und du kannst Vollkommenheit auch nicht machen. Egal, wie du dich anstrengst. Und da bin ich auch schon voll mittendrin in diesem Thema, denn immer wieder bemühe ich mich, das Beste zu geben. Das würde ich sagen, das Beste für meine Beziehung, besonders für meine Ehe, für meine Familie, für Freundschaften auch, für meine Arbeit, für mein Wirken in dieser Welt, im Blick auf Gott, das Beste zu geben. Vielleicht kennst du dieses Bemühen aus deinem Leben auch, das Beste geben zu wollen. Was ist unser Bestes? Ist ja die Frage. Was ist mein Bestes? Was ist dein Bestes? Kannst ja mal überlegen. Wenn du sagst, das kenne ich, versuch auch, das Beste zu geben. Was ist das Beste? Man kann ja sagen, vielleicht ist das Beste die guten Absichten, die wir haben. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, das habe ich doch nur gut gemeint. Wir meinen es gut. Wie oft hast du das gesagt im Blick auf andere Menschen? Wie oft hast du das gesagt im Blick auf deine Kinder? Wie oft hast du das gesagt im Blick auf deine Eltern? Wie oft hast du das gesagt im Blick auf andere? Und vielleicht hast du es nicht gesagt, aber gedacht, ich habe es doch nur gut gemeint. Ich will auch mein Bestes geben. Aber das ist so eine Sache mit dem, ich habe es nur gut gemeint. Man schreibt dieses Zitat dem deutschen Journalisten und Schriftsteller Kurt Tucholsky zu. Der hat gesagt, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Krass, ne? Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Und der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman sagte einmal, mit den besten Absichten kann man die größten Missstände hervorrufen. Ja, ich kann die verstehen, die sowas sagen. Ich kann sie verstehen. Wir geben unser Bestes, wir bemühen uns, das ist so unser Invest an Zeit, an Kraft, an Liebe, an Engagement, an Geduld, an Verständnis, an Einfühlungsvermögen und, ich weiß nicht, vielleicht auch noch an Geld. Oder alles das, was wir haben, was wir bereit sind zu leben. Und dann, obwohl wir so bemüht sind und obwohl wir unser Bestes bereit sind zu investieren, stellen wir dann oft genug fest, das, was am Ende rauskommt, ist nicht immer das, was wir erhofft oder uns gewünscht haben. Oder? Das, was am Ende dabei rauskommt, ist nicht unbedingt, was der andere sich erhofft und gewünscht hat. Das, was am Ende dabei herauskommt, ist auch nicht das, was Gott sich vielleicht gedacht hat für uns und für unser Leben. Und was machen wir dann? Hab's doch nur gut gemeint. Ich habe mich doch so bemüht. Wisst ihr, unser Bemühen, unsere guten Absichten sind das Beste, was wir haben. Das glaube ich. Das ist gut, wenn wir uns bemühen, das Beste zu geben. Das finde ich, das machen wir eigentlich auch. Das machen wir sogar als Gemeinde. Wir versuchen wirklich, ich sag mal, das ist wie beim Ausdrücken einer Zitrone. Die schmeißt du ja auch nicht weg, wenn die noch halb gut, also wenn da noch viel Saft drin ist. Sondern dann drehst du und dann drehst, bis auch möglichst der letzte Tropfen Saft. Ist ein blödes Beispiel, ne, für uns hier vorne. So, bist du am Drehen und so, der letzte Tropfen. Aber du willst nichts verschenken. Du willst das, was da ist, auch nutzen und nutzbar machen und einsetzen. Und das ist so diese Denke, wir geben immer unser Bestes, alles das, was wir haben. Und das ist auch gut, aber unser Bemühen um das Beste, was wir zu geben haben, ist immer ambivalent. Es hat immer noch mal eine andere Seite, denn nichts von dem, was wir tun, ist perfekt. Nichts von dem, was ich tue, ist perfekt oder vollkommen, weil ich nicht perfekt und vollkommen bin. Nichts von dem, was ich tue, ist unerschütterlich, nachhaltig gut und schon gar nicht vollkommen. Nein, ist es nicht. Du kannst dein Bestes geben, weil es alles ist, was du hast. Und das ist gut. Und doch frage ich dich, kannst du gut damit leben, wenn das, was dabei rauskommt, nicht perfekt und vollkommen ist? Kannst du mit deiner Unvollkommenheit gut leben? Jetzt gucke ich mal in eure Gesichter, ob ich da irgendein Zucken sehe. Und bei euch am Bildschirm auch, ob ich da irgendein Zucken sehe. Könnt ihr damit leben? Wenn es nicht perfekt ist, frag dich mal ganz ehrlich. Meine Erfahrung mit mir selbst und mit vielen anderen Menschen ist diese. Das Streben nach Vollkommenheit, nach Perfektionismus aus sich selbst heraus macht uns vollkommen unverträglich. Ist das nicht so? Also mit einem Perfektionisten verheiratet zu sein, ist ziemlich mies. Einen Perfektionisten als Boss zu haben, ist auch nicht einfach. Es ist schwierig. Man macht sich selbst schwer und man macht es anderen schwer. Es hat lange gedauert bei mir, bis ich meinen Perfektionismus, und ich hatte den, ich weiß mittlerweile auch, warum ich ihn hatte, ich bin wahrscheinlich gar nicht mal so geboren, sondern das ist dann auch so geworden, das hat auch Gründe tief in mir drin gehabt, aber bis ich bereit war, diesen Perfektionismus, dieses Bestreben danach, möglichst perfekt zu sein, weil, ... das aufzugeben, das loszulassen, hat echt lange gedauert. Und es ist immer noch ein Weg. Ich bin immer noch nicht da, wo ich sein will, aber ich bin auf dem Weg. Denn dieser Perfektionismus, der tat meinen Liebsten nicht gut. Der tat den Menschen um mich herum nicht gut. Der tat mir selbst auch nicht gut. Paulus spricht davon, dass unser Tun und Lassen dem Willen Gottes entsprechen soll. Und dieser Wille Gottes, ja, wie ist der? Ist der nicht perfekt? Ist der unvollkommen? Wie ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist gut. Der Wille Gottes ist vollkommen, sagt Paulus. Okay, das ist der Marker. Das ist die Ziellinie. Das ist das Tor. Da muss der Ball rein. Knapp daneben ist auch vorbei. Und ein Lattenschuss zählt auch nicht. Der Ball muss ins Netz. Sonst ist es kein Tor. Und sonst kommst du nicht weiter. Und so ist das. Das ist der Marker. Das ist die Latte. So ist Gott. Sein Wille ist gut und vollkommen. Aber er denkt trotzdem nicht, dieser Paulus, daran, dass wir uns jetzt bemühen müssen in der Weise und alles zusammenkneifen, zusammengeben, damit wir perfekt werden aus uns heraus. Damit wir schaffen, aus uns heraus vollkommen zu sein. Es geht dabei vielmehr um unsere Orientierung. Es geht vielmehr um unsere Ausrichtung nach den Maßstäben Gottes. Und es geht darum, dass wir ihm den Raum geben, in uns zu schaffen und in uns zu tun, was wir von uns heraus gar nicht können. Die Maßstäbe Gottes. Die Maßstäbe Gottes. Wenn es um unser Bestes geht, um die Ausrichtung unseres Handelns und unseres Lebens, dann braucht es immer einen Bezugspunkt. Es braucht Maßstäbe, anhand deren wir etwas messen können. Du kannst ja auch nicht sagen, wie groß war der Fisch, den du geangelt hast. So. Dann brauchst du schon Zentimetermaß, ne? Man kann sich da täuschen. Also manchmal ist das ja, ich angel ja nicht, aber ich habe so große Fische im Gartenteich. Und wenn dann jemand fragt, wie groß sind die denn, bin ich immer am Überlegen. Die sehen von oben oder von da. Und wenn die draußen sind, sind die noch viel größer. Also wie groß sind die wirklich? Ich brauche Maßstab. Sonst kann ich nicht sagen, wie groß der Fisch ist, der da schwimmt oder den ich geangelt habe. Ohne Bezugspunkt, realistisch, kann ich nicht sagen, was es ist. Wir brauchen Bezugspunkte, um beurteilen zu können, was gut ist, worüber sich Gott freut in unserem Leben und was vollkommen ist nach seinem Willen, der gut und vollkommen ist. Das ist die Zielvorgabe, die uns leitet. Wir brauchen solch eine Zielvorgabe im Leben, damit wir zielorientiert leben können. Wisst ihr, das ist so ein Punkt, dass Menschen keine Orientierung mehr haben. Das sage nicht ich, das sagen Studien. Ganz aktuell jetzt. Nicht nur junge Leute, auch ältere Menschen, also auch Erwachsene, haben Mühe damit zu sagen, was ist meine Orientierung? Wir fühlen uns in der gegenwärtigen Zeit, ein großer Teil der Bevölkerung in dieser Welt, orientierungslos. Das heißt nichts anderes wie, ich habe keinen Zielpunkt. Ich habe keinen Maßstab. Ich habe keinen Bezugspunkt, um messen zu können, was ist denn nun gut? Was ist denn nun dran? Woran kann ich mich orientieren? Was soll ich tun? Was darf mein Handeln und meine Ausrichtung im Leben bestimmen? Wisst ihr, für Christen gibt es nicht beliebige Ziele. Heute so und morgen so. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das ist anders. Ich weiß, dass wir heute anders unterwegs sind. Vor 20 Jahren galten andere Dinge gesellschaftlich als heute. Vor 40 Jahren noch mal wieder andere Dinge. Und was in 20 Jahren sein wird, das weiß ich nicht. Aber es werden die Bezugspunkte immer verändert, immer verschoben, so wie es gerade angesagt ist. Oder so wie Meinungsmacher das gerade festlegen. Für uns Christen ist das nicht beliebig, sondern für uns Christen sind diese Maßstäbe von Gott vorgegeben. Zumindest in der grundsätzlichen Ausrichtung. Stehen sie, sind nicht beliebig, sind nicht veränderbar. Im ersten Gottesdienst habe ich diesen Vers vorgelesen, Hebräer, Jesus Christus gestern und heute und in Zukunft derselbe. Es gibt nur einen Fixpunkt, es gibt nur einen Orientierungspunkt, an dem wir deutlich machen können, was bleibt. Und das ist das ewige Wesen Gottes, wie er sich in Jesus offenbart hat. Das bleibt über alle Zeiten hinweg, bis in Ewigkeit. Das ist Orientierung, das ist Maßstab. Gottes Maßstäbe sind es, die uns als Jesus-Nachfolger leiten. Und sie sind vollkommen gut, weil Gott vollkommen gut ist. Das ist schon krass. Und wenn man dann in die Bibel reinschaut, dann hören wir solche Aussagen, wie zum Beispiel durch Jesus selbst, Matthäus 5, 48, wo er sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Hä? Ich soll vollkommen sein, wie Gott im Himmel vollkommen ist? Was ist das denn für eine krasse Aussage? Und wem das nicht reicht, der kann auch noch Paulus dazu nehmen. Paulus im Römerbrief Kapitel 8, 29. Gott hat von Anfang an vorgesehen, dass unser ganzes Leben so umgestaltet wird, dass wir seinem Sohn Jesus gleich sind. Hä? Mein Leben soll gleich sein wie Jesus? Das ist ja krass, oder? Ich meine, was ist das für ein Anspruch, wenn du das zu deinem Lebenspartner sagst, ne? Oder Lebenspartnerin, ey, ne? Hier, du wie Jesus. Jetzt machen wir, hopp, hopp. Streng dich mal an. Ich meine, da ist doch Scheitern vorausgesagt. Wir haben doch gerade festgestellt, wir sind das nicht. Wir bemühen uns, wir geben unser Bestes, aber wir müssen damit leben, dass es nicht reicht, dass es nicht vollkommen ist, dass es nicht perfekt ist. Wieso sagt Jesus dann, ihr sollt vollkommen sein? Warum stellt er uns solche Maßstäbe vor Augen, wenn er doch genau weiß, dass wir es nicht schaffen? Ich meine, wozu ist er denn gestorben zur Vergebung unserer Schuld? Wozu ist er denn auferstanden, damit er neues Leben uns schenkt? Und trotzdem gibt es diese Ansage, ihr sollt vollkommen sein. Ihr sollt genauso sein wie Jesus. Wir kommen biblisch gesehen aus dieser Nummer nicht heraus. Sorry. Und das ist genau der Punkt, wo ich so gerungen habe. Warum muss ich jetzt gerade über dieses Thema predigen? Wir kommen aus dieser Nummer nicht raus. Egal wie wir das Wort Gottes drehen und wenden, das kann man auch nichts anders übersetzen, kann man auch nicht anders auslegen. Das geht nicht. Das ist klare Ansage, klarer Maßstab. Ihr sollt wie er. Punkt. Gottes Ziel mit uns und unserem Leben sind seine göttlichen Maßstäbe. Und so ist es das Beste für uns, wenn wir uns in allem, im Scheitern und im Gelingen, in guten Tagen wie in weniger guten Tagen, wenn die Sonne scheint oder wenn es stürmt in unserem Leben, wenn wir uns an Gottes Vorgaben für unser Leben orientieren und nach seinem Willen bereit sind zu leben. Dafür muss man natürlich das Wort Gottes und diesen Willen Gottes auch kennen. Wenn du dich vielleicht fragst, ja, woher weiß ich denn wirklich, was Gott will? Okay, das soll gut sein und das soll vollkommen, aber woher weiß ich denn, was konkret Gott will? Wie soll ich denn mit so einer Frage umgehen oder mit so einer Frage im Leben? Ja, ich würde sagen, dann lies die Bibel. Jetzt kommt der Werbeblock, Klammer auf, nächsten Donnerstag, kommenden Donnerstag, 19 Uhr hier in der Kirche, vor den Ferien noch einmal Bibelstudium für eine Stunde, Römerbrief. Richtig tolle Sache, stimmt's? Ja. Also wenigstens einer ist dabei und sagt ja. Herzliche Einladung. Also wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, wenn wir es nicht lesen, wie sollen wir denn wissen, was Gott will für mich? Für unser Leben. Wie können wir uns denn orientieren, wenn wir überhaupt nicht Bescheid wissen, was er sagt? Und wenn wir das, was er sagt, in der Bibel nicht geistlich verstehen können, weil wir nicht gelernt haben zu verstehen? Ganz so einfach ist eben nicht immer alles. Und wir haben auch nicht immer die Offenbarung senkrecht von oben. Manchmal ist das auch Kernarbeit. Manchmal müssen wir auch lernen zu verstehen. Und gemeinsam geht das besser. Also nächsten Donnerstag, 19 Uhr, hier in der Kirche. Der Raum ist groß, ihr dürft alle kommen. Klammer zu, Werbeblock zu Ende. Okay, also das ist nochmal, finde ich, ein ganz wichtiger Gedanke. Kannst du akzeptieren, dass dich Gottes Maßstäbe im Leben als Kind Gottes leiten, auch wenn du weißt, dass du es nicht schaffst? Auch wenn du weißt, dass du Gottes Ansprüchen nicht immer genügst. Auch wenn du weißt, dass dein Leben und das, was du tust, nicht immer ein Volltreffer ist. Kannst du das akzeptieren? Kannst du trotzdem sagen, jawohl, Herr, ich orientiere mich an dich und dein Wort. Ich will mich leiten lassen. Ich will darauf hören. Kannst du das sagen? Ich habe so überlegt, was gibt es denn so für Beispiele, die das deutlich machen können. Was ganz Banales fiel mir vorhin nochmal ein, aber es ist wirklich sehr banal. Wenn du einen Kuchen backst und der ist dir völlig misslungen, verbrannt, versalzen. Ja, die Vorlage war gut, das Rezept, tolles Bild, ausgedruckt, farbig. Und was dabei rausgekommen ist, schlechter Vergleich. Woran orientierst du dich? Sagst du dann, ich schmeiß das ausgedruckte Rezept mit Bild weg und sage, dieser verbrannte Kuchen, versalzen, schmeckt nicht, ist jetzt ab sofort Vorbild. Woran orientierst du dich, wenn du nochmal den Kuchen backst? Das ist vielleicht wirklich banal. Aber es ist die Frage des Bezugspunktes, der Orientierung. Natürlich würdest du wahrscheinlich genau das, am besten auch genauso wie auf dem Bild aussieht. Und vielleicht wirst du es nie hinbekommen, weil der ist ja auch nur fürs Bild schön gemacht, so, ja? Da ist ja noch einer gewesen und hat noch mit Farbe und mit Pinsel und so, das, ne, wisst ihr, ne, so diese Produktfotografen, das ist ja alles getürkt, das ist ja nicht echt. Aber sieht gut aus. Und das ist dein Ziel, möglichst da hinzukommen. Ne? Also so einen Kuchen möchte ich haben. Das ist in der Medizin nicht anders. Wir reden in der Medizin von einem therapeutischen Zielwert. keine Ahnung, wenn du Vitamin D oder irgendwas anderes nimmst und du sagst, was ist eigentlich das Zielwert, dann sagt man auch nicht, ja, das gibt eine Range von, keine Ahnung, ja, 50 bis 70 Nanogramm pro Deziliter ist so, das wäre so ein gesunder Mensch 50, ich aber, der ich krank bin, mein Arzt sagt, du brauchst 70, 75. Mein therapeutischer Zielwert ist 75 Nanogramm pro Deziliter. Ist egal, könnt ihr vergessen. Es geht um den therapeutischen Zielwert. Und so ist das. Es braucht einen Bezugspunkt. Es braucht eine Bezugsgröße, um messen zu können, um wahrnehmen zu können, wie bin ich aufgestellt, auch gesundheitlich, wie sieht das aus, was brauche ich, was braucht mein Körper, abhängig von meiner Konstitution, von meinem Gewicht, von meiner Lebensweise, von meiner Erkrankung und. Das ist ein individueller Wert. Aber du hast immer eine Bezugsgröße. Ein Bezugspunkt, eine Zielvorgabe. Wisst ihr, Gottes Maßstäbe für unser Leben sind die geistlichen Zielvorgaben, an denen wir uns orientieren sollen. Aber welchen Sinn hat das eigentlich, wenn wir uns orientieren sollen, wo wir doch wissen, wir schaffen es endlich und wir bleiben dahinter zurück? Ich will dir sagen, welchen Sinn das hat. Und damit möchte ich dann auch schließen. Diese Maßstäbe Gottes, die er unserem Leben gibt, die entscheiden darüber, ob wir dranbleiben. Sie entscheiden darüber, ob wir an dem dranbleiben, wozu Gott uns im Leben gestellt hat. Dass wir sein Ziel im Blick haben und auf der Spur bleiben, auf die er uns gestellt hat. Auf dieser Spur bleiben. Das kennen wir alle, wenn wir mit dem Navi unterwegs sind, mit dem Auto, vielleicht mit dem Fahrrad sogar oder zu Fuß, im freien Gelände. Es ist irgendwie schon wichtig, auf einer Spur zu bleiben, weil sonst kann es passieren, dass du irgendwo anders hinkommst. Das ist gefährlich. Also insofern gefährlich, als dass du dann wieder umdrehen musst. So habe ich das beim Wandern mal erlebt, hatte ich den Winterweg, in Schweden war das den Winterweg verwechselt mit dem Sommerweg und im Winter ist alles gefroren, da kannst du auch durch sumpfiges Gebiet gehen, aber im Sommer solltest du das nicht tun, weil irgendwann stellst du fest, ich steck fest und muss den ganzen Weg wieder zurück und den Sommerweg finden. Das ist ein Umweg. Es ist einfach nicht schön, aber wir brauchen eine Navigation. Gott hat uns ein Navigationssystem gegeben, er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, heißt es. Für die, die an Jesus glauben, sind beschenkt mit dem Heiligen Geist, die haben ein eingebautes Navi bekommen mit ihrer Bekehrung und Wiedergeburt. Und dieses Navigationssystem wird gefüttert mit Karten, das ist die Bibel. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir auf einer Spur bleiben, wo wir uns orientieren können an den Maßstäben Gottes, weil die führen zum Ziel. Und das ist das Entscheidende. Wir wollen zum Ziel kommen. Und weil er weiß, dass das nicht so gelingt bei uns, weil der Schröder das nicht schafft und vielleicht du auch nicht. Deswegen schenkt er uns nicht nur seinen Heiligen Geist, den wir Raum geben können, sondern er schenkt uns auch sowas wie Gnade. Er schenkt uns jeden Morgen seine Gnade. Wenn wir aufwachen, dann dürfen wir uns bewusst machen, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und sie hört niemals auf, Klagelieder 3. Egal, was in deinem Leben los ist, egal, wie du dein Leben siehst oder andere, du hast die Gnade in Jesus verdient. Er schenkt sie dir. Du musst die nicht erarbeiten, du kriegst sie so. Auch wenn du versagt hast, auch wenn das nicht ein Volltreffer war, was vielleicht jetzt vorher passiert ist. Gnade, Vergebung für jeden, immer, immer wieder neu. Du kannst Vergebung erfahren, kannst Vergebung geschenkt bekommen in Jesus, völlig unverdient. Das hat Jesus getan, das ist sein Invest in dein Leben und du kannst das annehmen. Und der Heilige Geist als Navi zeigt dir, wie dein Weg gehen kann. Jesus hat einmal gesagt, Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und da kann man ja wieder überlegen, wieso, ich kann doch ganz vieles tun. Haben wir doch gerade gesagt. Menschen entscheiden sich zu leben, wie sie wollen, orientieren sich, was weiß ich, an der Mode oder was gerade angesagt ist oder was irgendwelche Meinungsbildner gerade sagen. Aber sie orientieren sich vielleicht nicht an dem Wort Gottes, an dem Ewigen, was von Gott kommt. Wir können alles tun, wir können sogar Völker regieren, wir können Kriege führen, wir können zum Mars fliegen, können wir alles machen, auch ohne Jesus. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, wenn du die Maßstäbe Gottes als Ziel hast, wenn du dich an das orientierst, was er dir gegeben hat und was dich auch zum Ziel der Ewigkeit Gottes führt, dann brauchst du Jesus. Ohne Jesus kannst du es nicht erschaffen und nicht erreichen, weil du nicht vollkommen bist, weil du nicht perfekt bist. Und mal ganz ehrlich, auf den Punkt gebracht heißt das, du kannst unvollkommen, wie du bist, nicht in den Himmel kommen. Du kannst mit der Sünde, die du und die ich, wir im Leben haben, auch im Herzen tief in uns, haben wir keinen Platz im Himmel, wo alles heilig ist und alles Licht ist. Da komme ich mit meiner Dunkelheit nicht hin. Kann ich mir nicht zerreißen oder ein Teil von mir geht dahin. Was ich brauche, ist die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes. Ist das, dass Gott mich durch Jesus ansieht. Das ist sein Invest, das ist seine Errettung für uns. In Jesus nimmt er uns an, sieht er uns. Durch den Heiligen Geist wirkt Gott in uns das, was sonst unmöglich ist. Wir können es nicht schaffen, aber er tut es. Es ist nicht immer alles ein Volltreffer in unserem Leben. In meinem Leben ist nicht immer alles ein Volltreffer, aber die Zielvorgabe steht. Und mit einem anderen Ziel, liebe Schwester, lieber Bruder, sollten wir uns nicht zufrieden geben. Das Ziel ist nicht beliebig. Es kommt von Christus. Es kommt von Gott. Und wir sollten uns nicht zufrieden geben mit einem anderen Ziel. Auch wenn dieses Ziel so gut und so vollkommen ist, dass wir feststellen, okay, ich schaffe nicht immer die schwarze 10. Macht nichts. Es ist mein Ziel. Ich orientiere mich. Ich bin unterwegs dahin. Und ich gebe dem Heiligen Geist Raum, dass er mich verändert in das Bild hinein, das ich habe. Ich möchte schließen mit einem Bild, wie ich das so erlebt habe, und habe euch dann ein Foto mitgebracht. Das war ein Kurs, den ich gemacht habe vor 2 Jahren, über 6 Wochen, ein Bogenschießkurs. Und nun ist das so eine Sache, also das war so in meiner Auszeit, war das da mit bei, habe ich gar nicht so freiwillig gewählt. Auf einmal hatte ich so ein Ding in der Hand und dann ging's los. Das waren 3 Personen in meinem Kurs. Eine Frau und 2 Männer, die beiden Männer seht ihr da vorne, bin ich. So, und dann hieß es in der ersten Stunde, jetzt mal los. Also du kriegst den Bogen, ist so ein Langbogen, und also richtig so ein Profiteil und mit richtig Metallpfeilen natürlich, also nicht mit Saugnapf und Plapp, ne? So wie ihr mit euren Kindern oder sowas, ja? Nee, oder wir. Also, richtig, ist schon gefährlich, ist eine Waffe. So, und dann hieß es in der ersten Stunde, probiert einfach mal aus. Ja, wir so. Ne, wir Männer, ne, die Frau war immer ein bisschen vorsichtig, also wir Männer auch kein Problem, zack und voll daneben. Nicht nur einmal, sondern alle Schüsse, alle voll daneben. Nicht einmal irgendwas getroffen. Und da das draußen dann zunächst die erste Stunde im Wald war, da mussten wir die Pfeile noch suchen, weil die sind richtig so in die Erde reingegangen und das Laub, oh, wo ist jetzt der Pfeil? Und dann bist du erstmal wieder am Suchen. Also das war so die erste Stunde, das war frustrierend, weil wir noch nicht verstanden haben, das war ja therapeutisches Bogenschießen, ne? Der Trainer hat gesagt, ja, ich will euch mal was zeigen. So, ne? Wie geht das eigentlich? Und dann haben wir nach und nach verstanden, was so der Vergleich zwischen Bogenschießen und Leben ist. Weil das allererste ist ja irgendwo, du musst erstmal vernünftig stehen. Du brauchst einen festen Grund. Du musst sicher stehen. Damit du einfach Solidität hast, Basis hast, von wo aus du handeln kannst und was machen kannst. Das Fundament ist entscheidend im Leben. Das ist Jesus, das ist das, was er im Wort sagt. So, und dann kommt die Anspannung. Dann ziehst du den Bogen. Es muss möglichst eine Linie geben, das ist eine perfekte Linie. Guckt euch das mal ganz genau an. Ne? Vom Pfeil bis hin zum Ellbogen. Perfekte Linie. War gar nicht so einfach. Da hat mein Rheuma mir noch zu schaffen gemacht, aber das funktionierte. Und dann hast du diese Anspannung. Das ist ein richtiger Zug drauf. Da musst du... Hier hast du den Schutz, weil wenn du die Sehne an den Arm kriegst, dann hast du blaue Flecken, und Handschuhe brauchst du auch, damit du dir nicht die Finger abreißt, ungefähr. So hast du, dann stehst du und hast du die Anspannung. Da musst du erstmal anspannen. Wie im Leben. Das ist die Anspannung vor irgendetwas, wovor wir vielleicht Angst haben oder was auf uns zukommt und was eine Aufgabe ist, eine Herausforderung ist, das hat was mit Anspannung zu tun. Und dann fokussieren wir. Dann fokussierst du das Ziel, aber du hast verstanden, nee, wenn ich genau ziele, treffe ich daneben. Wieso eigentlich? Weil du nicht richtig gucken kannst. Du kannst nicht richtig gucken, wenn du denkst, das ist das Ziel. Merkst ja schon, wenn du ein Auge und das andere Auge nimmst, dann geht das Ziel hin und her. Ja, guck mich mal an mit einem Auge und dann mit dem anderen. Dann siehst du, ich stehe ja nicht mehr an derselben Stelle. Stehe ich doch aber noch. So ist das mit dem Ziel auch. Du musst jetzt erstmal gucken, ja, wie mache ich denn das? Bei mir war das 1.30 Uhr oben rechts. Also musst du dir vorstellen, die Uhr und 1.30 Uhr oben rechts, so ein bisschen ein Stückchen weiter weg, je nachdem von Entfernung. Und dann kannst, wenn ich dahin gezielt habe, habe ich das Schwarze getroffen. Wie ist das im Leben? Wir wollen immer, ne, schnell gleich ab durch die Mitte und genau treffen, und so funktioniert es nicht. Wie kommen wir eigentlich zum Ziel? wie erreichen wir eigentlich dieses Ziel? Beim Bogenschießen kann man es lernen. Dann hat man diese Konzentration, die Anspannung, man zielt, man hält einen Moment inne und dann spürt man auch den Druck, man spürt die Sehne an der Wange und dann lässt man los. Aber dann reißt man nicht gleich weg und so, sondern man bleibt natürlich zielorientiert, man lässt einfach nur los. Ich lasse einfach nur los und leg Gott in die Hände, was ich nicht tun kann, sondern was er tun muss. Dass der Pfeil dahin fliegt, wohin fliegen soll. Dass ich das Ziel treffe, bestenfalls. Das ist, und am bestenfalls genau das Schwarze, ne? Oder den Luftballon da, weiß ich nicht, 50 Meter weiter, oder keine Ahnung, was auch immer du abschießen tust. Aber das ist Gottes Wirken wie der Pfeil, dann musst du auch noch Wind mit berechnen und all sowas. Das ist so komplex ja auch, im Leben auch, dass wir es gar nicht in der Hand haben, keine Kontrolle drüber haben. Und dann lässt du los und du freust dich darüber, dass der Pfeil fliegt. Ganz wichtig war immer, sagte dann auch unser Trainer, Coach, freut euch, der Pfeil fliegt. Jetzt kannst du nichts mehr machen, jetzt kannst du nur abwarten. Der Pfeil fliegt, du legst das in Gottes Hand. Und wenn du nicht getroffen hast, aber du bist schon ein bisschen näher am Ziel, Halleluja, neuen Pfeil und weiter geht's. Es ist nicht immer entscheidend, einen Volltreffer zu haben, sondern auf dem Wege zu sein und mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Haltung das zu tun, wozu Gott uns beruft. Versteht ihr ein bisschen, was ich sagen will? Deswegen therapeutisches Bogenschießen, fand ich gut. Ich habe leider nicht so einen riesen Garten, sonst hätte ich das wahrscheinlich doch auch zu Hause nochmal gemacht. Und ich wollte auch nicht irgendwo in Delmhorst auf der Wiese stehen und dann irgendwelche, ich weiß, ist auch ein bisschen schwierig. Aber ich kann das gut verstehen, wenn Leute Lust dazu haben, das macht wirklich, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, richtig klasse. Ich habe einen Bekannten, der ist Bogenbauer. Wenn der jetzt hier stehen würde, der würde die ganze Predigt darüber halten, wie man einen Bogen baut. Weil den kann man ja auch selber bauen. Und das ist auch eine Philosophie. Kannst du sehr viel zum Leben mit Jesus Christus sagen. Ist schon echt klasse. Aber so ist es, wenn wir auch mit Jesus unterwegs sind. Drei Dinge gebe ich dir zum Schluss mit. Die fassen das zusammen. Strebe nicht nach Perfektionismus. Das ist meine Bitte an dich. Du kannst das Beste geben. Alles gut. Aber strebe nicht nach Perfektionismus. Sondern behalte das Ziel vor Augen, das Gott dir für dein Leben gibt. Er ist gnädig mit dir. Und du darfst auch gnädig mit dir sein. Er liebt dich. Und du darfst dich auch lieben. Auch wenn du daneben schießt. Und es wieder nicht geschafft hast. Du bleibst auf einer Spur. Du bleibst auf einem Weg. Das Zweite, gib Gottes Geist den Raum in deinem Leben, damit er das Unmögliche für dich möglich macht. Lass ihn den Pfeil lenken, sage ich mal. Lass ihn den Segen geben. Den kannst du eh nicht machen. Du lässt los. Und du freust dich darüber, dass er tut. Dazu fordere ich dich auf. Und das Dritte, lass los, was dich auf den Weg der Nachfolge Jesu belastet, was dich behindert. Such den richtigen Stand, such die richtige Ausgangsposition und setz dich ein mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft. Fokussiere dich auf das, was er von dir möchte. Das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Es klingt banal, aber es ist doch so wichtig. Nicht du bist vollkommen, sondern dein Herr ist vollkommen. Und mit dem Heiligen Geist, mit ihm in deinem Leben, ist alles möglich. Alles möglich. Aber du überlässt es ihm und setzt dich ein. Du gibst alles und er das Unmögliche. So kann man es vielleicht auch sagen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so bitte ich dich darum, dass wir da hinkommen. Dass wir nicht denken, wir müssen das göttlich Vollkommene wirken. Wir müssen das ewig Gute tun. Sondern wir wollen auf dich schauen. Dein Heiliger Geist macht in uns möglich, was wir von uns aus nicht tun können. Auch die Früchte des Geistes, so wie das in Galater 5 heißt, die du schaffen kannst, Früchte, die entstehen. Wir können Früchte nicht machen, aber wir können sie wachsen lassen. Und so möchte ich dich darum bitten, dass das gelingt. Dass wir auf der einen Seite alles geben, dass wir alles hineinsetzen, das Beste geben, was wir haben. Nicht, weil wir vollkommen sein wollen, sondern weil wir deine Ziele vor Augen haben. Aber wir wissen, wir brauchen dich und du bist der, der das Wollen und das Vollbringen in uns schafft. Danke, Herr, für diese Spannung und für diese Ambivalenz, auch wenn es dich nicht so einfach erschließt. Es wäre ja so schön, so nach dem Motto, wie ein Kuchenrezept, man nehme und dann wird das auch was. Aber so ist das im Leben manchmal nicht oder oft nicht. Aber das ist auch gut so, dass du da bist mit deiner Gnade und Barmherzigkeit. Dass du gerne vergibst und dass wir uns in deiner Liebe wiederfinden, bei allem Auf und Ab. bei allem Gelingen und bei allem Scheitern. Wenn etwas ein Volltreffer ist und wir wirklich jubeln können oder wenn wir wieder daneben geschossen haben und fragen, wie soll es eigentlich werden? Herr, danke, dass du uns diesen Weg weist. Wir wollen uns nicht mit weniger zufrieden geben, aber wir wollen das im Herzen behalten, was du sagst. Und du führst uns diesen Weg und du bist bei uns jetzt und alle Zeit. Egal, was uns bewegt. Wenn wir mit Krankheiten zu tun haben, mit Schicksalsschlägen, ob wir gute Tage haben oder weniger gute Tage, wir wollen auf dich schauen. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Hab Dank dafür. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.